Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joel Adami und bei mir ist heute Melanie Czarnik. Hallo Melanie.
Hallo Joel.
Melanie, wir reden heute über das Thema toxische Männlichkeit. Wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen, um darüber einen Artikel zu schreiben?
Ich bin darauf gekommen, weil wir eine Einladung bekommen haben von Infomann. Das ist eine Beratungsstelle hier in Luxemburg. Und die haben so einen Fortbildungstag gemacht, wo es um alle Themen ging, die in der Männerberatung so vorkommen können. Und ein Thema davon war toxische Männlichkeit. Und da dachte ich, ah ja, das ist mir schon häufiger begegnet, also sowohl in der Berichterstattung als auch wenn man in diesem LGBTQIA+-Bereich unterwegs ist oder im Feminismusbereich unterwegs ist, dann ist das irgendwie immer so ein bisschen die andere Seite. Und dann dachte ich, ja, das klingt total spannend und darüber will ich mehr erfahren. Und dann habe ich den Herrn angeschrieben, den Björn Süfke, der auch öfter zu diesem Thema angesprochen wird. Das ist ein Autor und auch ein Männerberater, der zu toxischer Männlichkeit arbeitet und auch so ein bisschen forscht. Ja, und das hat mich dann irgendwie, das hat sich jetzt auch ein bisschen länger gezogen. Deswegen habe ich dann am Ende mit sehr vielen Menschen und Einrichtungen gesprochen tatsächlich.
Vielleicht für jene Leute, die das Konzept jetzt noch nicht so oft gehört haben oder diesen Begriff noch nicht so oft gehört haben, der Begriff toxische Männlichkeit, der könnte ja so ein bisschen in die Irre führen. Was versteht man denn eigentlich unter dem Konzept und hat es vielleicht doch den falschen Namen?
Also ich finde, es hat tatsächlich den falschen Namen. Ich habe da vorher, also bevor ich mich mit dem Thema so tiefergehend befasst habe, habe ich darüber nicht so sehr nachgedacht, weil sich der Begriff schon so etabliert hat. Also es gibt toxische Männlichkeit so als Schlagwort, findet man eigentlich überall. Aber im Grunde genommen ist es ja falsch, so zu sprechen, weil das suggerieren könnte, dass Männlichkeit an sich toxisch ist. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem die Maskulinisten oder an denen die Menschen, die dieses Bild weitertragen, immer wieder angreifen und sagen, ja, das würde suggerieren, Männlichkeit ist toxisch und das ist sie ja nicht und dann geht es mit ihrer Propaganda los. Und in dem Sinne haben sie insofern recht, als dass Männlichkeit an sich natürlich nicht toxisch ist. Was toxisch ist, sind Vorstellungen von Männlichkeit. Also eigentlich gibt es toxische Bilder von Männlichkeit sozusagen. Und das wäre der richtig definierte Begriff. Jetzt schreibe ich in meinem Artikel immer toxische Vorstellung von Männlichkeit. Das ist natürlich aber also man müsste vielleicht ein Akronym erfinden dafür, aber ich fürchte, toxische Männlichkeit hat sich als Begriff schon so sehr eingebürgert. Aber was damit gemeint ist, sind die Vorstellungen von Männlichkeit, die toxisch sind. Und das ist zum Beispiel eine Vorstellung davon, wie ein in Anführungszeichen echter Mann zu sein hat, in so sehr traditionellen, im traditionellen Sinne gedacht, wird damit das Bild projiziert von einem Mann als stoisch, als stark, als dominant. Man hat dann direkt so ein Bild im Kopf von den Muskelprotzen mit Lamborghini und Zigarre und das projiziert schon eine ganze Menge. Also das projiziert einem ein, dieser Drang nach einem dominanten Männlichkeitsbild und in diesem Bild selbst ist schon was enorm Toxisches mit projiziert. Und zwar ein gesteigertes Risikoverhalten, was damit verbunden ist. Also diese schnelle Autos, Zigaretten, Zigarren, Alkoholkonsum, also alles, was so als sehr traditionell männlich gilt, ist ausgesprochen ungesund. Also für den Mann an sich und das Konzept als Ganzes für die Gesellschaft natürlich, das ist klar.
Nun gibt es ja Leute, die genau damit ihr Geld verdienen, indem sie diese toxischen Bilder von Männlichkeit oder wie Männlichkeit zu sein hat, verkaufen. Und die haben aber relativ viel Erfolg. Also Andrew Tate ist ja nicht nur in den Schlagzeilen wegen seiner vielen Gerichtsprozesse, sondern halt auch, weil er so berühmt ist und so viel Einfluss hat. Wieso haben diese toxischen Männlichkeitsinfluencer, nenne ich sie jetzt mal, so viel Erfolg?
Ja, also die verdienen tatsächlich eine ganze Menge Geld daran, dass sie diese toxischen Bilder weiter in die Welt hinaustragen. Und wieso sie so viel Erfolg damit haben, die Antwort liegt in der Zeit, in der wir uns befinden. Also was man immer wieder sieht, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, ist, dass in Zeiten, wo viel Unsicherheit herrscht, und das sind traditionell eben Zeiten, wo Kriege im Gang sind, wo die Gesellschaft im Wandel ist, da kommt viel Unsicherheit auf, und bei Unsicherheit schauen die Menschen schnell nach einfachen Lösungen auf komplexe Probleme. Also das sehen wir jetzt auch im Rechtsruck, in dem die Welt sich jetzt leider immer noch befindet, in Wahlerfolgen wie von Donald Trump. Da gibt es tatsächlich einen sehr interessanten Zusammenhang, weil dieses toxische Männlichkeitsbild, damit lässt sich eben nicht nur Geld verdienen, sondern das ist auch ein Element, mit dem Politiker mobilisieren. Also tatsächlich mit diesem, ein echter Mann ist so und so. Also man hat vielleicht davon gehört, wie der AfD-Politiker Maximilian Krah diesen Begriff geprägt hat, ein echter Mann ist rechts. Was witzigerweise, habe ich in der Recherche herausgefunden, auf seinem TikTok-Profil war. Ich weiß nicht, ob du ein Bild von Maximilian Krah im Kopf hast.
So ein bisschen,
aber
ja.
Es ist, also ich fand es ziemlich peinlich. Also dieser Mann hat auf seinem TikTok-Profil für junge Männer Dating-Tipps gegeben. Und in diesem Kontext ist dieser Ausspruch, ein echter Mann ist rechts, entstanden. Und da sieht man auch, dass mit diesen Bildern mobil gemacht wird für eine bestimmte Politik. Toxische Männlichkeit spielt da eine Rolle und Antifeminismus auch, weil Antifeminismus ist so grob gesprochen der gemeinsame Nenner für ein paar extremistische Gruppen, die sonst nicht viel gemeinsam haben. Und das sind rechte Gruppen, das sind religiöse Gruppen und das sind Maskulinisten.
Du hast jetzt die AfD in Deutschland schon angesprochen, die ja Wahlerfolge gefeiert hat, eigentlich damit, dass sie ihre regressiven Ideen über Geschlechterrollen und Sexualität als unter Anführungszeichen rebellisch verkauft hat. Und jetzt habe ich gleich zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn dieser AfDler jetzt sagt, dann klappt es auch mit der Freundin, wenn man rechts ist. Das spiegelt sich ja in den Wahlerfolgen der AfD nicht so wider. Also da müsste man ja eher sagen, liebe Männer, werdet lieber links, wenn ihr eine Freundin haben wollt, weil die jungen Frauen in Deutschland ja eher links oder linkere Parteien gewählt haben, mal sozusagen. Und die zweite Frage, die ich dann gleich habe, ist, ob man diese Tendenz dieser Politik anhand von regressiven Ideen über Geschlechterrollen und Sexualität auch in Luxemburg merkt.
Ja, also das ist ein ganz, ganz interessantes Paradoxon. Also was auf jeden Fall gelungen ist, ist so eine Differenz voranzutreiben von jungen Männerwählergruppen und jungen Frauen, weil wie du schon gesagt hast, das hat sich dann tatsächlich so niedergeschlagen, dass die AfD hauptsächlich von jungen männlichen Weißen gewählt wurde und junge Frauen natürlich, sage ich jetzt, natürlich nicht die Rechten, also hauptsächlich nicht die Rechten gewählt haben, sondern diejenigen gewählt haben, die auf ihrer Seite stehen, und das sind tendenziell eher die linken Parteien, die feministische Ansichten vertreten und eben nicht diesen Antifeminismus. Und das liegt daran, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen schon seit ja, bald einem Jahrhundert oder wenn nicht sogar noch länger in diesem Emanzipationsprozess sind, bei dem sie sich ja auch von den traditionellen Geschlechterrollen lösen. Und das ist eine Arbeit, die bei vielen jungen Männern eben noch passieren muss, bevor sie halt diesen Weg gehen können, sich von diesen diesem Wunsch zu lösen, eine einfache Antwort zu haben und zu sagen, ein echter Mann ist so und so, weil natürlich klappt das nicht. Also was ein echter Mann ist, das muss man für sich selbst herausfinden. Ich würde sagen, meine Antwort ist immer, ein echter Mann ist genau das, was eine echte Frau auch ist, nämlich das, was sie oder er sein will. Also das ist ja blödsinnig, dann da so eine Schablone drüber zu legen, aber damit, wie gesagt, besonders die rechte Politik nutzt dieses Bild oder nutzt das, um halt auf Walfang zu gehen. Die zweite Frage war, ob sich das jetzt hier in Luxemburg auch so niederschlägt. Und ja, das tut es, weil es immer diese Verschraubung gibt zwischen diesen toxischen Vorstellungen von Männlichkeit und extremistischen, antifeministischen Ansichten, die dann auch ins rechte Milieu abdriften. Also das ist wirklich so eine Verzahnung, die da geschieht, die, ich habe das vorhin schon mal gesagt, die halt in der Zeit begründet ist. Und was man ja auch zum Beispiel im Nationalsozialismus ganz stark gesehen hat, da war es ja so, dass das sogar staatlich indoktriniert wurde, also mit diesen Jugendeinrichtungen von Bund Deutscher Mädel und der Hitlerjugend, wo genau dieselben traditionellen Geschlechterrollen propagiert wurden. Und das ist der Grund dafür, liegt natürlich auch in einer Art Kriegspropaganda. Weil das ist ja auch das, was jetzt gerade in Russland passiert. Als Beispiel, dass da vorangetrieben werden soll, dass die Menschen Kinder gebären, dass die Frauen nicht abtreiben dürfen. Das hat ja alles, ist ja alles so Teil einer größeren Agenda, dass man halt für diesen Prozess neue Kinder, neue Soldaten hat. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, klingt auch ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber um ehrlich zu sein. Aber so funktioniert der ganze Mechanismus dahinter. Dieses toxische Männlichkeitsbild ist ein kleines Zahnrad in einem ganzen System, und das muss man, glaube ich, als sein Ganzes betrachten. Also man hat immer das Gefühl, wir haben das alles schon mal erlebt als Menschheit. Warum sind wir nicht weiter? Warum gibt es dann immer noch diesen Rückschritt? Also man spricht ja nicht umsonst von Rückschritte, die man da geht. Ja, also insofern, ja, man sieht das leider auch in Luxemburg, und man sieht es vor allen Dingen, und das ist halt das Tragische daran, bei den jungen Menschen. Also es zielt ja direkt auf junge Männer ab, auf Jungs, und davon sind natürlich auch Mädchen und junge Frauen betroffen, weil von diesen toxischen Männlichkeitsbildern einfach auch viel Gewalt ausgeht, der sich dann auch gegen Frauen und Mädchen richtet. Das sieht man ja auch in steigenden Zahlen von Interventionen bei häuslicher Gewalt, die auch in Luxemburg hochgehen. Also das ganze System gerät so in Schieflage.
Mhm. Wer arbeitet denn in Luxemburg daran, diese Bilder von Männlichkeit, diese toxischen Bilder von Männlichkeit aufzubrechen und gegen die Phänomene, die du gerade erwähnt hast, vorzugehen?
Also es gibt, glaube ich, immer zwei Seiten, die da arbeiten. Zum einen sind das die üblichen Verdächtigen, sag ich mal, also die sich auch für den Feminismus einsetzen. Das ist CD, Frauen und Gender, das sind linke Parteien, alle, die halt den Feminismus voranbringen. Und das sind natürlich auch, und da sind wir ganz nah wieder an der Gruppe, die ja auch von der anderen Seite gezielt befeuert wird. Das ist zum Beispiel Infomann, also die Beratungsstelle für Männer und Jungen, die auch in die Schulen gehen und dort Aufklärungsarbeit betreiben, wo auch der Bedarf viel höher ist als das, was sie gerade decken können. Also der Louis Segeto, der bei Infomann arbeitet, hat mir gesagt, seine Kolleginnen, die Schularbeit machen, die sind auf ein Jahr hin ausgebucht. Also man sieht, der Bedarf wäre viel größer. Infomann wird komplett vom Mega finanziert, was ja auch das Ministerium ist in Luxemburg, was am wenigsten Budget zur Verfügung hat. Und ich meine, sie hatten letztens bei einer Präsentation von dem nationalen Aktionsplan gegen häusliche Gewalt gesagt, dass 60 oder sogar 70% des Budgets auf Gewaltbekämpfung aufgebraucht werden. Also da sieht man einfach, da ist noch viel Luft nach oben, was die Investition angeht, die Luxemburg da tätigen kann. Und da ist auch viel, viel Bedarf da. Aber das sind so die zwei Seiten. Eine Seite, die mit den Jungen selbst arbeitet, und von der anderen Seite, die Feminismus voranbringen. Und es gibt tatsächlich jetzt noch, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, es gibt Alypse, die sich schon seit Jahrzehnten einsetzen für Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Und weil tatsächlich die Zahlen von Minderjährigen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, so sehr in die Höhe gegangen ist, und nicht nur wegen Fällen von Pädokriminalität, die ja in der letzten Zeit auch viel in den Medien war, sondern auch, weil die Zahlen von minderjährigen sexuellen Straftätern hochgegangen ist. Das heißt, wir erleben es, dass viele Jungs zu Sexualstraftätern werden, eben weil wegen dieser Bilder, toxischen Bilder von Männlichkeit, die sich auch in alle anderen Bereiche ja auswirken. Und Alypse hat jetzt dafür seit einem Jahr einen extra Bereich eingerichtet, die heißen Alypse Kosmos, wo sie mit diesen minderjährigen Sexualstraftätern arbeiten, damit sie eben nicht rückfällig werden, sondern wieder in die Gesellschaft integriert werden können, und das eben auch mit anderen Männlichkeitsbildern.
Okay, Melanie, ich danke dir für deine Erklärung zu diesem schwierigen, komplexen, aber sehr interessanten Thema. Wer jetzt mehr wissen will, der kann deinen Artikel lesen auf vox.lu und natürlich auch in der Papiervox. Die kriegt ihr, wenn ihr ein Abo abschließt. Das könnt ihr auch machen unter vox.lu. Und sonst bleibt mir noch dir und unseren Zuhörenden ein schönes Wochenende zu wünschen.
Schönes Wochenende.
Danke, ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei auf Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.